So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ehe ich anfange, verschiedene haben mich gefragt, gestern und auch heute bei den Studenten und auch heute Abend, ob sie nicht Einladung bekommen können zum Bibelseminar nach Hannover, das Freitagabend anfängt. Wir haben einige fotokopieren können. Herr Rath hat das liebenswürdigerweise gemacht. Die sind nicht farbig, aber schwarz-weiß, das wird auch genügen, die gleiche Botschaft. Da können Sie das finden auf dem Büchertisch. Seminar zum Thema Salomo und die Wahrheit. Sehr nötig in einer Gesellschaft, die permissiv ist heute und die nicht mehr an absolute Werte glaubt. Zweitens, wenn ich es wagen darf und Sie so geduldig sind mit mir, ich anfange, die Ehebücher, Kunst und Wissenschaft der Ehe, meine Frau hat die Kunst geschrieben, ich habe die Wissenschaft von Ehe geschrieben, also die Kunst ist schön, die Wissenschaft ist wie immer nicht wahr, aber sie ist ausgegangen, tut mir sehr leid, aber in diesem Buch AIDS finden wir sehr viel, was mit Ehe zu tun hat. Ich habe da behandelt, was kein Gesundheitsministerium in Europa noch in Amerika gesagt hat. AIDS kommt durch Promiskuität. Entweder Promiskuität, dass man viele Partner hat in der Homosexualität, also das oft haben sie 10 bis 15 Sexpartner in der Homosexualität in einer Nacht. Stellen Sie sich das vor. Und das nennt man Promiskuität, also Partnerwechsel. Aber in Afrika ist es nicht homosexuell, sondern heterosexuell. Und da haben Sie andere Frauen und andere Männer jede Nacht, nicht wahr? Oder 4-5 Mal die Woche oder sowas. Und es ist das, was die AIDS-Epidemie macht. Nun, was man nicht sagt, ist, dass die psychische Wirkung von Sexpartner, das ist, was die Seele kaputt macht. Und deshalb sind die Ehen teilweise heute so unstabil. Deshalb haben wir eine Ehe auf 3 geschieden, weil jede Liebelei von der wirklichen Liebe abzieht, macht's kaputt. Und das habe ich psychologisch behandelt in diesem Buch. Und die sind wütend darüber, dass ich gesagt habe, dass Permissivität, vorehelichen Sex und auch nebenehelicher Sex nicht nur den Körper krank macht und das Immunsystem kaputt macht, sondern auch die Seele des Menschen destabilisiert. Also finden Sie ein Kapitel darüber in dem Buch. Es ist so wichtig, dass christliche Leute wissen, dass wenn Gott gesagt hat, ein Mann, eine Frau, dass es gemeint hat. Und was er sagt, Hand und Fuß hat. Das finden Sie also in dem AIDS-Buch, verschwiegene Fakten, hinten auf dem Tisch. Jetzt muss ich meine Zeit einholen, die ich jetzt schon verloren habe. Und ich hole Atem, um das zu tun. Wir sind bei Genesis Kapitel 1, Vers 20. Also das erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers 20. Und wir sind beim 5. und 6. Tag. Und dann will ich zur gleichen Zeit, wenn wir das besprochen haben miteinander, gehe ich hinüber zu dem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Persönlich glaube ich nicht, dass es einen zweiten Schöpfungsbericht gibt. Ich glaube, dass die Schöpfungsberichte alle Aspekte sind von der gleichen Schöpfung. Genau wie die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, 4 verschiedene Aspekte sind von dem Herrn Jesus, so haben wir 2 Aspekte von der Schöpfung. Der erste Aspekt, was wir jetzt tun in den 6 Tagen, sind sie mit mir oder sind sie narkotisierten Komatös? Ich hoffe nicht, denn ich habe noch viel Schlimmeres zu sagen als das, was ich bisher gesagt habe. Dieser erste Bericht, also was man ersten Bericht nennt, die 6 Tage bis zum 7. Tag der Schöpfung, ist chronologisch. Also es ist Zeitablauf bedingt. Am ersten Tag geschah das, am zweiten Tag geschah das. Bei dem späteren Bericht, es ist der gleiche Schöpfungsbericht, aber als Gott in diesem Bericht von dem Garten Eden spricht, spricht er von der Geographie. Er spricht von der Methodik, Menschen zu machen. Denn er spricht davon, wie Eva gemacht wurde. Und wenn man das nur angucken würde, würde man sehen, dass das erste Kapitel von dem Zeitablauf spricht und das zweite Kapitel spricht von dem Wesen dessen, was in dem Zeitablauf geschehen ist. Und es ist für die, die die Bibel genau lesen, sie finden hier in diesem zweiten sozusagen Bericht sehr deutlich gesagt, was ein Tag ist von 24 Stunden. Der erste Tag, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag, 24 Stunden. Nun schlagen Sie auf Kapitel 2, 1. Mose Kapitel 2, da lesen Sie in Vers 4b, am Tag, da Jehova Gott Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch kein Gesträuch des Feldes und wuchs noch keinerlei Kraut des Feldes, denn Jahwe Gott hat noch nicht auf die Erde regnen lassen. Da finden Sie also einen Tag erwähnt, ohne diese Formel. Also es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Das ist 24 Stunden. Aber von diesem zweiten Tag, wo der ganze Bericht ist über Garten Eden und über die Pflanzen, über den Regen und über die Flüsse in Eden und all das, findet man, dass es offenbar viel länger war als ein Tag. Und da fehlen also die qualifizierenden Worte, es wurde Abend und es wurde Morgen. Und da haben wir also etymologisch den Beweis dafür, dass das erste Kapitel strikt darauf aus ist, chronologisch vorzugehen, der erste Tag, Abend und Morgen, 24 Stunden. Aber dann also viel anderes und auch die Herstellung, die Synthese von Eva beschreibt, dann ist es nicht ein Tag von 24 Stunden, sondern länger. Also eine Periode von Tagen oder auch von Jahren, wenn Sie wollen. Nun, das vorneweg. Wir kommen darüber zu reden, wenn ich mich nicht verschlucke, weil ich so viel zu sagen habe in so kurzer Zeit. Wenn Sie schlafen, werden Sie finden, dass ich langsamer rede, weil ich durchdringen muss. Und es braucht dann Energie, in die graue Materie einzubohren, nicht wahr? Aber wenn Sie hellwach sind, geht schnell. Okay, jetzt probieren wir, das zu lesen. Vers 20. Und Gott sprach, es sollen die Wasser wimmeln von Gewimmel lebendiger Wesen, und Vögel sollen über die Erde am Firmament des Himmels hinfliegen, und es geschah so. Und da hat man das Bild von der Entstehung der Tiere im Wasser und der Vögel, beides zusammen. Nun, Darwin hat gesagt, dass diese Entstehung von den Arten, die im Wasser wohnen, und von den Vögeln, die am Firmament des Himmels fliegen, die sagen, dass das Millionen von Jahren gebraucht hat. Nun, von wissenschaftlichem Standpunkt heute weiß man, dass all diese Arten dadurch entstanden sind, dass ihre Programme, die genetischen Programme, entstanden sind. Und die Programme entstehen in Intelligenz, und Gottes Intelligenz ist ewig, und deshalb spielt Zeit keine Rolle. Aber denken Sie, Wenn es Millionen von Jahren gebraucht hat, um das zu erfüllen, wie langsam Gott gesprochen haben muss. Er muss ja langsamer gesprochen haben als die Berner, nicht wahr? Und das ist wirklich sehr langsam, wie man dort spricht. Es sei denn, dass sie erregt sind, dann reden sie schneller, nicht wahr? Aber denken Sie, wenn es heißt, und Gott sprach, und so wurde es, wenn dieses Sprechen über Millionen von Jahren geschehen ist, ich würde denken, dass, entschuldigen Sie, Leute, die nicht präzis und schnell reden können, oft fehlt es an IQ, nicht wahr? Aber das dürfte man hier wirklich nur mit größtem Vorbehalt anwenden, das. Und Gott sprach, ihr lieben Leute, sprach er und es geschah. Wenn ich jemandem sage im Labor, tu du das, und er eine Woche braucht es zu tun, dann wird er nach 4 Sekunden von mir hören, dass ich erwartet habe, dass eine Reaktion ist, nicht wahr? Man muss reaktionsfähig da sein, und Gottes Wort ist reaktionsfähig. Also, dann überlegen Sie, lesen wir es nochmal vor, es sollen die Wasser wimmeln vom Gewimmel lebendiger Wesen, und Vögel sollen über die Erde am Firmament des Himmels hinfliegen. Also haben wir 2 Tätigkeiten dort. Da ist das Wimmeln. Und wenn Sie gucken, wie die Fische wimmeln im Wasser, sind sie äußerst flink, nicht wahr? Und wenn Sie gucken, wie der Spatz plötzlich hopst, ist der Luft und ist weg. Oder wenn Sie die Kolibri sehen, die wir vor einigen Wochen wiederum gesehen haben in Kalifornien. Diese Kolibris, nicht wahr? Wir nennen sie Hummingbirds. Die sind so groß wie ein Insekt, aber sie sind Vögel. Und wie sie vorwärts und rückwärts fliegen können, sie können stillstehen wie ein Helikopter. Nun, man hat sie fotografiert, mit ganz schneller Fotografie zu sehen, wie ihre Flügel sich bewegen, dass sie das tun können. Wissen Sie, das ist die komplizierteste Fliegeroperation, die es überhaupt gibt. Wie Sie das tun können. Sie kommen auf einen zu, und wenn Sie nicht zu scheu sind, niemand Ihnen etwas getan hat, schweben Sie vor dem Auge und gucken Sie, ob die Augen Saft drin haben. Man muss aufpassen, nicht wahr? Sie kommen ganz nah auf einen, zu, und wie Sie das tun können, die schweben vor einem, ganz perfekt still in der Luft, und die Bewegung ihrer Flügel ist so schnell, dass man diese Summen, deshalb nennt man sie Hummingbirds, also summende Vögel im Englischen für das Deutsche. So schnell geht das. Nun, überlegen Sie. Das ist programmiert. Alle Vögel können das nicht tun. Es sind nur ganz wenige Vögel, die rückwärts fliegen können. Und die stillfliegen können und schweben können. Denken Sie, die Programmierung, die Gott, als er sprach, auf die Genetik getan hat, um das Fliegen zu machen, das Fliegen möglich zu machen. Wir könnten es nicht tun. Aber das ist in ihrer Genetik. Kaum sind sie fertig ausgeheckt und fertig gefüttert von den Eltern, und da probieren Sie es aus und können es. Das ist eingebaut. Also die Information auf die Genetik, die diese Vögel, die kleiner sind als was man denkt, irgendein Vögel sein könnte, ist unvorstellbar reich an Information. Nun, wenn Sie reingehen in das Fischmuseum, Aquarium in Auckland, in New Zealand, da gibt es unter dem Meer alte Kanalisationen. Und jemand hatte eine Idee, dass man sie benutzen konnte, jetzt wo man die Kanalisation nicht unbehandelt in das Meer tut. Man hat diese Röhren, diese ganz großen Röhren aus Plexiglas gemacht. Und man geht da rein, tief unter dem See, und da ist man 2 Zentimeter weg von Haifischen, doppelt so groß wie sie. Und sie gucken einen an, diese Haifische. Und dann geht man ein bisschen weiter und man sieht einen Kraken. Ein Kraken mit seinen Augen, nicht wahr? Mit großen, großen Augen, wie menschliche Augen. Auf und ab gehen die Lieder und sie gucken einen an. Und man ist nicht mehr als ein paar Zentimeter von ihnen entfernt. Nun überlegen Sie. Sehen Sie, wie ein Kraken mit der Bewegung der Schläuche, nicht wahr, mit all den Saugnäpfen dran, nicht wahr? Wie sie das alles koordiniert machen und dann das Essen in den Schnabel als Mund dient. Denken Sie, was das für eine Leistung ist, solche Schläuche, 8 Beine, zu koordinieren. Denken Sie, was das bedeutet. Es ist unvorstellbar. In letzter Zeit, liebe Freunde, man darf nicht über den Text hinweglesen. Wissen Sie, was man probiert? Räder für Autos sind nicht geeignet, wenn das Gelände nicht gut ist. Das wissen Sie. Deshalb versucht man, Maschinen zu bauen, die beweglich sind und Truppen transportieren können über das Gelände, die aber keine Räder haben. Und wenn sie keine Räder haben, müssen sie Beine haben. Und wissen Sie, sie schuften und arbeiten, um die 4 Beine dieser Transportmaschinen, die keine Räder haben, sondern nur Beine, zu koordinieren, dass sie einigermaßen laufen können wie ein Pferd. Und alles, was sie produziert haben, bis jetzt, ist eine Maschine mit 4 Beinen, die so herumtriecht wie ein Krokodil, wenn es Bauchweh hat. Also, nicht wahr? So, nicht wahr? Geht's durch die Gegend. Aber wenn Sie den Ingenieur fragen, Sie sehen die Artikel drüber, ob man denn nicht besser machen würde wie bei uns, dass wir nur 2 Beine haben und hoch über dem Boden sind und auf 2 Beinen laufen, da würden wir über das Gelände besser kommen. Denn ein Mann kann sehr gut tun. Man muss vorsichtig haben, wenn man zu viele Beine hat, nicht wahr, wenn das Gelände nicht gut ist. 2 wären ideal. Und dann werden Sie sie erschrocken angucken. Aber ihr lieben Leute, eine Maschine zu bauen, die in sich unstabil ist, denn ich meine, wenn ich jetzt sterben würde, oder Sie, eins können Sie nicht tun. Sie können nicht mehr stehen. Sie fallen um. Im Krieg fällt der Soldat, wenn er getroffen wird. Und das heißt, dass er steht nur Kraft des Computers. Wir sind körperlich, physikalisch unstabil. Wir sind unwahrscheinlich, wenn wir laufen. Denn wenn man nur physikalisch gebaut ist, das Letzte, was man tun würde, ist nur 2 Beine nehmen. Die meisten Tiere, weil es einfacher ist, laufen auf 4 Beinen. Einige Tiere, um ganz sicher zu sein, haben 1000 Beine, nicht wahr? Um ganz sicher zu sein. Aber überlegen Sie, wenn Sie ein Baby beobachten, 1 Jahr alt, es ist programmiert in sich, dass es versucht, das zu tun, was physikalisch unstabil ist. Es versucht, aufzustehen. Und auf 2 Beinen. Es ist nicht zufrieden, das Leichtere zu tun, auf allen 4 zu gehen. Es geht auf 2 Beinen, weil es hier in dem Cerebellum einen Apparat hat, der dafür sorgt, durch die Propriozeption, dass alle Muskeln koordiniert sind, dass ich auf 2 Füßen stehe, was höchst unwahrscheinlich ist, physikalisch gesehen. Das ist alles das Resultat von Programmierung. Und Programmierung kommt von Intelligenz. Und die Intelligenz sitzt auf der Genetik. Und die Intelligenz und die Genetik kommen nicht von Naturgesetzen. Das weiß jeder Wissenschaftler heute, oder soll es, oder zurückzugehen, um ein bisschen zu lernen, nachträglich. Er soll das lernen, dass das unwahrscheinliche Intelligenz darstellt. Nun, meine lieben Freunde, wenn wir vom Wimmeln und Fliegen reden, wissen Sie, was die Amerikaner jetzt getan haben? Die haben so viel Fortschritte gemacht mit ihren Jägerflugzeugen für das Militär, dass sie sagen, die einzige Methode, den Feind zu, wie sagt man es deutsch, zu outmaneuver, also besser zu manövrieren zu können als der Feind, nicht wahr? Sie haben jetzt, sind sie narkotisiert schon oder kein Koma eingetreten, denn ich brauche Intelligenz hier und natürlich haben sie sehr viel, nur können sie abschalten, das ist das Schlimme. Wissen Sie, was sie tun? Sind Sie mit mir? Sie haben ein Flugzeug gebaut, das grundsätzlich kein Pilot fliegen kann. Es ist so unstabil, dass ein Pilot nicht schnell genug reagieren kann, um zu verhindern, dass es abstürzt. Aber es ist so schnell und wendig, dass es all das tun kann, was gewöhnliche Maschinen, die handgetrieben werden von einem Piloten, von einer Pilotenhand, nicht tun können. Und so haben sie dieses Flugzeug gebaut, das prinzipiell unstabil ist, und es wird geflogen von 3 Computern. Dann geht's. Und es übertrifft alle anderen. Aber es ist ein technischer Fortschritt, dass es das tut. Ein Fortschritt, der unwahrscheinlich ist. Und wissen Sie, wir sind geboren mit so einem technischen Fortschritt. Wir sind prinzipiell, wenn wir laufen und rennen, prinzipiell unstabil und können nur laufen und rennen mit Hilfe eines Computers, der gebaut wird von der Information auf einem Spermium, so groß wie eine Nadelspitze, und auf einem Ei, so groß wie ein Nadelkopf. All diese unwahrscheinliche Technik ist angeboren in der Genetik des Menschen und der Tiere. Denken Sie an eine Taube. Ich weiß nicht, ob Sie jemals eine Taube seziert haben. Wir haben das tun müssen, als wir Studenten waren. Ah, das haben wir nicht geliebt, denn es ist so unschön, das. Aber wenn man das Gehirn aufmacht, sieht man, dass die Taube ein Hintergehirn hat, was man ein Kleingehirn nennt, Cerebellum nennt, der überaus entwickelt ist, weit größer als das Gehirn, das denkt, als das Vordergehirn. Und in diesem Cerebellum sind alle Reflexe gespeichert und gelagert, dass das Tier die Balance, das Gleichgewicht halten kann, wenn es fliegt. So ist das. Und sie ist angeboren durch die Programmierung in der Genetik. Also Gott heißt das, hier heißt das in diesem Wort am Anfang, und die Vögel fliegen unter dem Firmament und niemand denkt sich was dabei. Und die Fische wimmeln. Wie sie wimmeln, nicht wahr? Das ist alles koordinierte Bewegung, wie sie ihren Schwanz bewegen. Wie sie wimmeln im Wasser, ist ein Beweis von höchster Intelligenz. Und zuletzt kommt der Mensch, der laufen kann. Und das ist, er fliegt ein Flugzeug, wir selber, das grundsätzlich instabil ist, wird stabil gemacht, nur durch Computerwesen hier oben. Also wissen Sie, wenn ich sowas lese, ist das Nahrung für meine Seele. Das ist so gut wie die Berge in der Schweiz von meinem Studierzimmer. Eigermönch und Jungfrau. Ich kann da mal gucken, wenn ich zu faul bin zu arbeiten, und sehen, wie schön das ist. Es tut einem gut. Aber denken Sie, dass Gott das getan hat? Und dann sagen Sie mir, nein, es geschah. Und ich sage, Sie sind ein Eselskopf, um das zu glauben. Das kann man doch nicht. Nicht zum gebildet sein heute. Und deshalb sind einige gebildete Leute sehr böse auf mich, weil ich so denke. Nun, lasst uns dann ein bisschen weiterlesen. Und es geschah so, also Gott sprach, und ich glaube nicht, dass er langsam sprach, glaube ich wirklich nicht, das wäre eine Gottesbeleidigung. Er sprach, und es war so. Und Gott schuf die großen Seetiere und alle lebendigen Wesen, die sich regen und von denen das Wasser wimmelt, nach ihren Arten, und alle geflügelten Vögel nach ihren Arten. Und Gott sah, dass es gut war. Finden Sie das nicht wunderbar? Ich finde das absolut utmerket, wie die Norweger sagen. Ganz wunderbar. Er sah, wie sie wimmelten und flogen, wie sie schwammen und liefen. Wie gut das war, denn die Computer alle funktionierten, die er gemacht hat. Nun, es sagt dort, dass er alle Tiere so gemacht hat, durch das Sprechen. Er sprach, und es war so. Nun, Sprechen und Sprache, das sind Tätigkeiten von Ideen. Und diese Tiere kamen von Ideen. Nun, wenn Sie in der Schule lernen über die Herkunft von diesen Tieren und Vögeln, Tieren, die wimmeln und Vögel, die fliegen, sagt man, sie haben sich langsam hochentwickelt durch Millionen von Jahren durch Geschlecht und Mutationen. Wenn zwei Geschlechter zusammenkommen, dann sind die Kleinen alle ein wenig verschieden und die Besseren können mehr Nachfahren hinterlassen als die Schlechteren, die weniger gut angepassten. Und deshalb sagen sie, durch die Praxis von Mutation, was Zufall ist, plus Sex, was nicht Zufall ist, gibt es eine Evolution nach oben. Also es ist verbunden mit der Fähigkeit der Selbstreplikation durch den Sex. Gott sagt das nicht. Er sagt, es hat nichts zu tun mit Sex. Sex ist da für die Replikation von dem, was besteht, durch Sprache oder Logos. Sex ist da, um das zu replizieren, wenn es einmal da ist. Aber zu sagen, dass die Replikation die Art machte, ist einfach das Pferd hinter den Wagen einzuspannen, statt vor den Wagen einzuspannen. Das ist das Problem. Und das ist, was man tut. Und weil diese Wahrheit auf den Kopf gestellt ist, sieht man nicht, dass es eine Lüge ist. Kann man nicht. Sex ist da für die Tätigkeit der Erhaltung der Arten, die durch Sprache und Programmierung zustande kamen. Dazu ist Sex da. Aber man darf Sex nicht missbrauchen, um Schöpfungskraft und Programmierung zu verwechseln. Das darf man nicht tun. Und das ist, was man universell tut. Und das ist der Grund, warum ich ein Buch geschrieben habe, gerade über dieses Thema, die wissenschaftliche Alternative zur neodarwinschen Lehre. Die neodarwinsche Lehre ist Zufall plus Sex hat's gemacht. Und was ich gesagt habe, ist das Programm, Gedanken, Logos plus Materie hat Sex gemacht. Genau. Und wissen Sie, dass ich 3 Jahre volle Tätigkeit hatte, bis ich einen Verlag fand, christlich oder nicht christlich, ist egal, der bereit war, diese Wahrheit einzusehen. Sie sagen, die ganze Welt wird sich reklamieren und über sie erfallen, wenn sie das tun. So, das ist mir egal. Ich bin ein alter Mann, vielleicht bin ich weg, wenn es rauskommt. Aber machen Sie es. Wir haben einen jetzt gefunden, der es tut. Und das Buch ist wissenschaftlich und zeigt, dass der Schöpfungsbericht absolut wissenschaftlich stichhaltig ist. Absolut. Also lesen wir weiter, sonst kommen wir nicht zu Ende heute Abend.
Ja, und Gott sah, dass es gut war. Ah, wie gut der Computer, den er gemacht hat, funktioniert. Und Gott segnete sie. Ich weiß es nicht. Wenn Leute gut für mich arbeiten, segne ich sie in meinem Herzen. Ich war, der ist wenigstens tüchtig, der Bub. Und Gott segnete. Das erste Mal, als Gott sah, wie lebendige Wesen schön vorprogrammiert ist, das Unstabile stabil zu machen, fliegen und auf Beinen laufen, beides unstabil, aber beide computerisiert, geht wunderbar und als fortschrittende Technik gilt. Gott segnete das. Wenn er sieht das Resultat von Intelligenz in ihnen, dass sie seine Intelligenz in der Heiligen Schrift anerkennen, loben und ihm dafür danken, das segnet er in seinem Herzen. Dann sind sie ein gesegneter Jehovas, wenn sie aufstehen und sagen, so ist es. Und Gott segnete sie. Er hat mich auch gesegnet in diesen Dingen. Dafür bin ich so dankbar. Denn im Segen Gottes zu leben, ist das Leben selber. Lesen wir weiter. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Der Computer taucht, jetzt repliziert das. Erfüllet das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf Erden. Und es war Abend und es war Morgen, fünfter Tag. Stellen Sie sich vor, was für Programme gebaut wurden innerhalb dieser Zeit von 24 Stunden. Die Leistung, die ewige Leistung des Logos Gottes kennt keine Grenzen. Und es war Abend und es war Morgen, fünfter Tag. Jetzt lesen wir dann ein bisschen weiter. Nun sprach Gott, ob er noch so schnell spricht, werden wir mal gleich sehen. Oder so langsam, gleich sehen. Es bringe jetzt die Erde hervor. Was hatten wir am fünften Tag? Und sie antworteten ihm kein Wort, genau wie sie es Moses nicht gesagt haben. Was war es am fünften Tag? Das Wasser, nicht wahr? Und die Luft. Diese beiden Elemente, die Vögel und die Fische und die Tiere im Wasser. Und da war also der fünfte Tag beschäftigt mit dem Wasser und mit der Luft. Okay? Beide flüssige Elemente. Jetzt kommt es zu dem festen Element, zu der Erde. Der sechste Tag beschäftigt sich mit den Produkten in der Schöpfung von der Erde. Chronologisch. Es bringe die Erde hervor, lebendige Wesen, nach ihren Arten. Nun, eine Art ist ein holistisches Programm, die Genetik, ist ein holistisches Programm, um eine Art zu bilden, das sich replizieren kann. Man sagt im Englischen a pool of interbreeding genes, also ein Pool von Genen, die sich vermengen und sich fortpflanzen. Okay? So ist das hier. Eine Art. Nun, wenn Gott das tut, dass er eine Art bildet, am fünften und am sechsten Tag, wie er das getan hat, heißt das, dass diese Genetik, diese Programme so sind, dass sie Variationen in sie haben. Ich meine, sie sind alle verschieden. Aber ihre Genetik, seien Sie mir nicht böse, ist menschlich. Sie sind alle Menschen. Sie sind keine Affen und keine Halbaffen. Sie sind menschlich einer Art. Sie sind ein Programm, das human ist. Aber das heißt nicht, dass keine Variation da ist. Sie sind alle verschieden, weil verborgen in diesem Programm ist Raum für Variation, für Veränderungen. Und so sind wir durch das Geschlecht fähig, neue Menschen hervorzubringen, die etwas anders sind als die Menschen, die sie zeigen. Sieh, was das für ein Programm ist. Wir könnten, wenn wir wirklich sehr intelligent sind und eine von Neumann-Maschine bauen könnten, wir könnten Maschinen bauen, braucht es sehr viel Intelligenz. Wir könnten Uhren bauen, braucht es sehr viel Intelligenz, die fähig sind, Uhren zu machen, wie die Vateruhr, nicht wahr? Mutteruhr, wenn sie wohnen. Aber kein Geschlecht, da hat es Schwierigkeiten. Aber die würden alle gleich sein. Variationsfähigkeit einzubauen, macht die Sache noch komplizierter. Denn in Adam und Eva waren vorhanden all die Gene, all die Genetik von den schwarzen Rassen, von den gelben Rassen, von den roten Rassen und von den weißen Rassen. Das war alles drin versteckt. Und durch Geschlecht ist diese Verästelung des Programmes gekommen, die dann durch die Trennung, geografisch gesehen, die verschiedenen Rassen hervorgebracht haben. Aber das war alles drin in dem Programm von Adam. Es ist nichts Neues entstehen. Es ist nur hinausselektiert. Und Darwin hat den großen Fehler gemacht, dass er sagte, wenn die Programmierung durch Geschlecht zu intelligenteren Menschen führen kann und zu weniger intelligenteren Menschen führen kann, dann warum kann das Geschlecht nicht dazu dienen, aus einer Art eine neue zu machen? Denn wenn man etwas Neues macht, sagt die Schrift, bleibt's innerhalb von einer bestimmten Programmierung, die diese Art menschlich macht. Nun, auch wenn ein Mensch eine Monstrosität hervorbringt, eine Missgeburt oder so etwas, und das Kind ist behindert und ist sehr traurig. Aber das Kind ist immer menschlich. Immer. Auch wenn es keinen Kopf hat, ist es menschlich. Die Gene sind menschlich. Die Variation da ist innerhalb von bestimmten Grenzen. Und Geschlecht erlaubt Replikation innerhalb von diesen Grenzen. Darf ich es so machen? Was Darwin gesagt hat, ist durch Zufall und Geschlecht, man durch Züchtung aus einem Affen mit der Zeit einen Menschen hervorbringen kann, man einen Menschen hervorbringen kann. Da liegt der Fehler. Es ist strikt, dass die Artenbarriere sehr schwer ist zu überschreiten mit einer Form, die lebensfähig ist. Darf ich es so machen, dass ich es jetzt Ihnen ganz klar mache? Die Genetik ist wie ein Stück Musik, was wir nennen the score von einem Stück Musik. Dann wollen wir sagen, wir haben eine kleine Nachtmusik von Mozart. Da hat man Stücke von Information, die die verschiedenen Noten sind. Aber es ist die Hierarchie dieser Noten mit all den schönen Trillern drin, nicht wahr, die es zu einer kleinen Nachtmusik machen. Nun, das ist eine ganz bestimmte Art von Musik und man kann meist erkennen, aha, dieses Stück, das ich jetzt höre, habe ich vorher nicht gehört, aber es wird mozarthaft sein. Das kommt von Wolfgang Amadeus, nicht wahr? Wird man sagen. Denn die Charakteristik da macht eine Art in der Musik. Nun sagt Darwin, wir haben hier ein Stück Musik zu vergleichen mit der Genetik eines Menschen. Und durch Punktmutationen, wir ändern eine Note hier durch Zufall und wir ersetzen diese Note durch eine andere Note durch Zufall. Und dann wird man durch Punktmutationen, die rein zufällig geschehen, wir ändern das Stück von Mozart um in Beethoven. Das ist ein ziemlich genauer Vergleich von der Umänderung von einer Spezies in eine andere. Wir wissen, dass das nicht geschehen kann. Durch Punktmutationen kann man eine hierarchische Programmierung nicht in eine andere hierarchische Programmierung umändern. Das kann man nicht. Und jede Art ist hierarchisch programmiert. Das ist das Problem. Man muss eine holistische Lösung haben, das heißt eine ganzheitliche Lösung haben, dass das Stück von Mozart auseinandergebaut wird zu den Oktaven, aus denen es besteht. Und dann hat man die Überraschungseffekte von den verschiedenen Noten, die eben benutzt wurden, um eine kleine Nachtmusik zu machen. Und dann muss der Meister kommen, Beethoven, und die gleichen Noten nehmen, die Mozart genommen hat, und er kann sie zusammenbauen zu einer anderen Art Musik, ein Stück von Beethoven. So ist das. Und Darwin hat das nicht verstanden, und die Professoren in den Universitäten, die sehen das nicht ein, obwohl sie einsehen, dass die Programmierung da ist, und wissen, dass diese Vergleiche echt sind, dürfen sie es nicht tun. Und der Grund ist der gleiche Grund, warum man es mir nicht erlaubte, die Debatte, die ich vor 2 Jahren in der Universität Oxford hielt, die Doktrin von der Schöpfung ist wissenschaftlicher als die Lehre der Evolution. Und ich habe gesagt, wenn Sie sagen, dass die Spezies hervorgegangen sind, auf der Basis von Darwin, dann könnten Sie durch Punktmutationen ein Stück von Mozart, eine kleine Nachtmusik, umwandeln, prinzipiell in ein Stück von Beethoven. Können Sie nicht. Das braucht, dass das ganze Ding auseinandergenommen wird und dann, dass der hierarchische Meister dran kommt und hierarchisch das aufbaut zu einer neuen Spezies. So ist das. Und das ist die Basis der Intelligenz des Logos, als er die Arten machte, die sich selber replizieren, aber die andere Arten nicht durch diese Replikation hervorbringen können. Nun, jetzt kommt es. Das ist das Erste. Gott machte das Wild des Feldes, Vers 25. Er machte das Vieh, das Gewürm, das Wild des Feldes nach ihren Arten, und es geschah so. Und Gott machte das Wild des Feldes nach seinen Arten, das Vieh nach seinen Arten und alles Gewürm auf dem Erdboden nach seinen Arten. Und Gott sah, dass es funktionierte, dass es gut war. Und da hat mir die ganze Infrastruktur der Arten, die nötig ist, um die Menschen zu tragen. Denn wir reiten auf den Pflanzen und auf den Tieren und Fischen und Vögeln, dass wir selber imstande sind, uns zu entwickeln zu einem Logos, zu einem Programmierer wie Gott. Und jetzt kommt es. Die Vorarbeit ist geschehen. Ich habe viel Vorarbeit mit Ihnen gemacht, bis wir zu diesem Punkt kommen. Und jetzt muss man lesen, wie Gott das getan hat. Hören Sie mal zu. Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen. Mehrzahl. Gott sprach in der Trinität. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und die Trinität, die Dreifaltigkeit, überlegte, ob und wann eine Ebenbildlichkeit Gottes gemacht werden soll. Jetzt sieht man in die inneren Wirkungen der Gottheit. Ich spreche mit mir selber sehr oft, nicht wahr, wenn ich diese Dinge überlege. Und ich bin Geist, Pneuma, Seele, Psyche und Soma, Körper. Und wir überlegen, was wir tun können. So hat Gott es auch getan. Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Stellen Sie sich das vor. Die Christenheit würde anders sein. Und wir würden das ganz anders zu Herzen nehmen, wenn wir das glauben würden. Als junger Mann, als ich zum Glauben kam an Christus, ich staune, dass ich zum Glauben gekommen bin, wirklich. Ich habe nur gelernt, dass wir arme Sünder sind. Sind wir arme Sünder. Aber man vergisst, was wir waren und werden sollen. Im Bilde Gottes. Gott wird die Ewigkeit verzieren mit den Bildern Gottes, die er renoviert hat. Das ist, was er vorhat. Und deshalb will er so viele Menschen haben, wie die Erde tragen kann. Füllet die Erde. Denn er will das Universum füllen mit erlösten Menschen, die in seiner Ebenbildlichkeit sind. Das, was mich neu macht, ist die Erkenntnis des Logos. Jesus Christus zu kennen, ist das Leben, das wahrhaftige Leben. Und wenn ich eine Sache kenne, wie ich Ihnen gestern gesagt habe, die Erkenntnis, die Aufnahme des Logos macht eine Neuschöpfung. Logos plus Metall ergibt die Neuschöpfung des Auto. Materie, Aminosäuren, Aminen, Zucker plus Logos ergibt den Menschen, den Gefallenen. Der gefallene Mensch plus Logos selber, Jesus, der uns bis zum Tode liebte, macht eine Neuschöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung. Sorgen Sie dafür. Ich will es auch tun, dass ich in Christus bin. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Denn da kommt das ursprüngliche Bild Gottes wieder zurück, das verloren gegangen ist. Nach unserem Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über alles Wild des Feldes und über alles Gewürm, auf dem der Erdboden kriecht. Er hat einen Vikar auf Erden eingesetzt, einen Regent eingesetzt, um seine Stelle einzunehmen als Gott. Und die Schöpfung, die Ökologie unserer Schöpfung ist kaputt gegangen, weil der Regent kaputt ist. Deshalb sind wir kaputt. Und all diese ökologische Bewegung zu versuchen, mit politischen Maßnahmen die Sache zu bessern, fangen falsch an. Die Wiederherstellung der Ökologie fängt an mit meiner Wiederherstellung. Dann bin ich an Gottes Stelle hier. Aber wenn ich ein Teufel bin, meine Familie im Haus, will ich alles nur kaputt machen, was es nur gibt. Stimmt oder stimmt's nicht? Ist doch so. Ja, und die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, das Vieh und alles Wind des Feldes und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht. Und Gott schuf den Menschen noch einmal nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes, um sicher zu sein, schuf er sie. Und als Mann und Frau schuf er sie. Stimmt das? Sie antworteten wiederum, entweder haben sie keine Gedanken oder sie haben gerade geschlafen in dem Augenblick. Denn ich meine, nur Adam war da, nicht wahr? Aber in Adams Genetik war Eva. Und er hat die Frau, wie Paulus sagt im Korintherbrief, so ungefähr 10 oder 12 da in der Nähe, er hat die Frau aus dem Mann genommen und zum Ausgleich hat er dann alle Männer und alle Frauen aus der Frau genommen. So finden sie dieses ewige, wie sagt man, diesen ewigen Band der Wirklichkeit. Die Frau kam durch den Mann und alle Männer und Frauen kommen dann durch die Frau, befruchtet durch den Mann. Und so ist das ein Ineinander und so kann es heißen, dass er in diesem ersten Tag, er machte Frau und Mann, wie es hier steht. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, kann man verstehen, wenn sie in Gottes Ebenbildlichkeit sind und Gott sich selbst erkennt, wird er wünschen, dass potenziell die Welt erfüllt wird von Göttern, von Menschen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Aber wenn man sehr hoch kommt und dann fällt, fällt man sehr weit, nicht wahr? Und der Mensch war in der Ebenbildlichkeit Gottes und ist deshalb so tief gesunken, dass er zum Teufel geworden ist. Das Schlimme ist, dass als der Mensch fiel, das ganz Schlimme ist, dass er zu einem Teufel wurde. Er hat seine Intelligenz nämlich behalten. Und der böse, unerlöste Wissen benutzte diese Intelligenz, um das Böse zu tun, wo er hätte das Gute tun müssen und können. Das ist das Problem. Wir sind moralisch gefallen, aber intellektuell und intellektmäßig haben wir die Intelligenz eines Gottes. Das ist das Wesen des Satans. Satan ist Luzifer und hat viel Intelligenz, nur einen bösen Willen. Was uns fehlt, ist der Wille, nur das zu tun, was Gott, wozu Gott uns gemacht hat. Wenn wir das tun, dann ist das Problem gelöst. Sonst können wir intelligente Teufel sein. Und das ist, was wir getan haben, besonders in den letzten 50 Jahren. Machen alles kaputt. So intelligent. Ein intelligenter Mann ist viel gefährlicher als ein unintelligenter Mann. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Haben Sie sehr schwaches gehört, aber sehr schwach. Ich würde denken, dass das Dach hochgehen würde, wenn ich sowas sagen würde. Und deshalb komme ich immer in Zweifel, ob Sie wirklich schlafen oder nicht. Aber ich weiß es nicht. Lasst uns jetzt hier lesen. Seid fruchtbar, mehret euch und erfüllet die Erde und macht sie euch untertan. Wenn es Gott ist und die Erde untertan macht, die Erde, die er gemacht hat, wird er die Erde lieben. Das wird nicht negativ sein. Das ist positiv. Wenn man einen guten Vater im Haus hat, der gut regiert, gedeiht die Familie. Vater, stimmt das? Mutter auch? Dann gedeiht die Familie. Und so ist das gemeint. Es ist nicht herrschen, dass wir es ausnützen, exploitieren. Wenn wir sind wie Gott, werden wir das nicht tun. Wir werden es pflegen wie unseren Augapfel. Und so ist das hier gemeint. Über alles Getier des Himmels, das sie auf Erden rät. Dann sprach Gott, siehe, ich übergebe euch alles Kraut, das Samen hervorbringt auf der ganzen Erde. Die Spezies, nicht wahr, die sich replizieren, die von Neumann-Maschinen sind. Alle Bäume, die samentragende Früchte hervorbringen, das sei eure Nahrung. Allem Wild des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf Erden regt und Lebensodem in sich hat, gebe ich alles grüne Kraut zur Nahrung. Es geschah also, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es war Abend, und es war Morgen, der sechste Tag. Da haben sie den Transfer von Information aus der Ewigkeit in der Zeit, während die Erde 24 Stunden um sich drehte, verwirklichte Gott seine Programmierung, denn die Blaupause war fertig und seine Hand sorgte dafür, dass was drauf stand, verwirklicht wurde. Ist das nicht wunderbar? Das ist chronologisch. Jetzt muss ich schnell gucken, was der restliche Bericht von dem gleichen Vorgehen berichtet. Ich glaube nicht, wie es hier in dieser Bibel steht, und das ist in der Jerusalem-Bibel, die ich hier habe. Es heißt dort, zweiter Schöpfungsbericht. Ich schäme mich, dass sie sowas reingetan haben, denn das ist es nicht. Es ist der Schöpfungsbericht durch andere Augen, ein anderer Aspekt von dem gleichen Vorgehen. Und historisch wollte Moses richtig sein und berichtete in der Reihenfolge, was Gott zu bestimmten Zeiten gemacht hat, hat aber nicht gesagt, was die Details sind, wie er es getan hat. Und jetzt kommen wir zu den Details. Es ist genau wie ich sagte, mit Markus, Lukas, Matthäus und Johannes. Der gleiche Herr Jesus wird von vier Leuten gesehen, dass man ein vierdimensionales Bild von ihm hat. Und hier wird man die Schöpfung sehen, erstens von dem Standpunkt der Chronologie und dann zweitens von dem Standpunkt des Wesens. Durchaus literarisch erlebt. Durchaus erlaubt ist das. Ich finde nichts dabei, aber ich glaube nicht an einen ersten, zweiten Bericht, als ob sie getrennt wären und nicht miteinander übereinstimmten. Sie finden, dass jeder Theologiestudent im ersten September, im ersten Semester, sagt nicht wahr, ja, die beiden müssen irgendwie koordiniert werden, aber sie sind nicht die gleichen Berichte. Natürlich nicht. Sie sind ein Bericht über das Gleiche von einem verschiedenen Standpunkt. Der erste Standpunkt Chronologie, der zweite Standpunkt hier. Jetzt haben wir dieses klassische Beispiel und ich reibe es ein. Denn ich will nicht, dass Sie das vergessen. Wir haben dieses ganze Kapitel darüber geredet, dass im ersten Buch Mose, Kapitel 1, es Ereignisse waren von 24 Stunden. Hier haben wir das klassische Beispiel, dass das wahr ist. Hier ist es, Vers Kapitel 2. Ich will bewusst das nicht sagen von dem siebenten Tag, denn der siebente Tag ist für morgen und der siebente Tag ist ein super Tag. Und da müssen wir Zeit haben, uns zu freuen über den siebenten Tag, denn es ist der Tag der Ruhe, den Gott bereitet hat, für die bereitet hat, die ihn lieb haben. Und wir werden die Bedingungen des siebenten Tages morgen aus dem Hebräerbrief mit dem Genesis-Bericht vergleichen. Und deshalb überspringe ich das und mache jetzt vom 4. B, Vers 4b, weiter. Am Tag, da Jehova Gott die Erde und den Himmel machte. Und nicht, es wurde Abend, es wurde Morgen. Also das ist eine Zeitperiode und schließt alles in sich, was wir getan haben bis jetzt. Und wir gehen nach Tag. Durchaus verständlich, literarisch in Ordnung. Gab es auf der Erde noch kein Gesträuch, also das war vor dem dritten Tag des Feldes, und wuchs noch keinerlei Kraut des Feldes. Denn Jahwe Gott hatte noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und der Mensch war noch nicht da, um den Erdbogen zu bebauen. Da stieg eine Flut oder Wolke von der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Erdbodens. Dann bildete Jahwe Gott den Menschen aus Staub von dem Erdbogen. Das ist was Neues. Und blies in seine Nase einen Lebenshauch. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Nun, ihr lieben Freunde, hier muss ich was schnell sagen, denn meine Zeit geht der Neige entgegen und ich muss schneller machen, sonst werde ich nicht fertig, bis sie alle zappelig werden und unruhig und kein Sitzfleisch mehr haben, nicht wahr? Das wäre schrecklich, denn jetzt kommt etwas wirklich Wichtiges. Es ist so, die Menschen und die Tiere lebten am Anfang viel länger als heute. Methuselah 969 Jahre und als er 187 Jahre alt war, hat er ein Kind bekommen. Wenn ich so alt bin, ist es ganz bestimmt nicht so weit mit mir. Aber mit 187, glaube ich, Jahre hat er ein Kind bekommen und er lebte beinahe 1000 Jahre. Sie sagen, unmöglich. Die Zeit war anders als heute. Nicht so schnell. Wenn ich eine Rasse von Mäusen haben will, die den ganzen Lebenszyklus durchläuft in 5 Monaten, weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Mäuse leben 2-3 Jahre, nicht wahr? Oft ein bisschen länger. Aber man kann sie so machen, dass sie grau werden und einen Graubart haben und dass sie ihre Kinder bekommen und sterben innerhalb von 6 Monaten. Ganz natürlich. Meist sterben sie an Krebs, also eine degenerative Erscheinung. Alles, was man tun muss, ist reinrassige Mäuse nehmen, die normal leben, reinrassig, und man bestrahlt sie. Wenn man ihnen nicht zu viel gibt, altern sie schnell. Das macht nämlich das Programm kaputt. Und das Programm bestimmt das Alter. Wie schnell man altert. Denn ich bin programmiert, so dass ich ganz sicher, es sei denn, dass der Herr kommt, dass ich sterbe. Und Sie sind auch so programmiert, dass der Tod an Ihnen nicht vorbeigeht. Es steckt in jeder Zelle, wie alt Sie werden können. Natürlich, wenn Unfälle kommen, kann es ein bisschen früher geschehen. Aber die Tage sind bestimmt und programmiert, dass alles Fleisch stirbt. Und dann gehen wir zurück. Und den zu sehen, der uns nicht nur gebaut hat, sondern geliebt hat, um uns zu erlösen. Da gehen wir ihn zu sehen und unsere Augen zu weiden an ihn. Wir werden Christus sehen, wie er ist. Ich glaube, dass die ersten Menschen und die ersten Tiere so lange gelebt haben, nicht nur wegen ihrer Physiologie und wegen ihrer Programmierung, die spielen eine Rolle. Niemand sagt, ich habe das nicht gesagt. Ich glaube, dass Gott uns so gemacht hat, weil wir am Anfang vollkommen geschützt wurden von schädlichen Strahlen aus dem All. Ionisierende Strahlen vor allen Dingen. Und es heißt, es gab die Wasser überhalb des Firmamentes und die Wasser unterhalb des Firmamentes. In diesem Kapitel, ich kann es jetzt nicht lesen, weil die Zeit zu schnell vorwärts geht. Und dieser Wasserdampf hat ein spezifisches Gewicht, das dafür sorgen wird, dass es oben bleibt. Solange es nicht kondensiert, Wasserdampf, das spezifische Gewicht, wird oben bleiben. Aber wenn es einmal Staub drin bekommt, so dass der Dampf kondensiert und Tropfen macht, wird das Wasser, das oben war und uns schützte vor diesen strahlenden Wasser, und Wasserdampf ist sehr gut, um zu filtrieren, die Atmosphäre zu filtrieren, dann würde das alles ganz plötzlich runterkommen. In einem Flutregen. Ich glaube, dass die Erde geschützt war zur Zeit von Adam, denn wir wissen, dass das Klima wie ein Treibhaus war. Ich habe selber gesehen mit meinen eigenen Augen in Spitzbergen, 400 Meilen vom Nordpol, wie subtropische Wälder. Jetzt wachsen sie nicht, aber die Fossilien davon wachsen durch die Gletscher dort oben. Ganz große Bäume, Farne und subtropische Wälder haben dort oben wachsen können. Heute wächst nichts, dort nur ein paar Algen, weil es so dunkel ist und so kalt. 6 Monate dunkel und 6 Monate hell und so kalt. Aber damals war es so. Und da glaube ich, dass diese Schicht um die Erde, was man im Englischen Canopy nennt, Schleier auf Deutsch, die Erde tatsächlich ideal gemacht hat für das Leben. Gott hat nicht nur ein ideales Leben erschaffen, er hat auch eine ideale Umwelt für uns gemacht. Und dann, als die Erde voller Gewalttat wurde, hat Gott die großen Tiefen aufgewühlt. Und das heißt, dass die Vulkane anfingen und die Kruste der Erde kaputt macht und viel Staub in die Luft warf. Und wenn Staub den Nukleus, den Kern von Tropfen gibt, auf einmal wird das Ganze kondensiert haben und die Erde, weil sie flach war, das sagen alle Geologen heute, dass zu der Zeit es keine hohen Berge gab und auch keine tiefen Meere. Alles war sehr seicht und warm und schön. Und wenn das alles so plötzlich runterkam und die Erde von innen explodierte, wurden die Berge hochgeschoben und die Meere, das Wasser kam rein in die Täler. Das Klima wurde geändert. Wir waren jetzt in Neuseeland, etwas südlich von Auckland, und da ist es subtropisch und das Klima ist sehr gut. Aber an einer Stelle ist ein riesiger Vulkan. Es ist nicht mehr aktiv, aber ein ganz, ganz hoher konischer Vulkan ist es. Und wissen Sie, in der Nähe von diesem Vulkan, weil er so hoch ist und Schnee obendrauf ist, obwohl sonst alles subtropisch ist, ist das Klima ganz anders, viel grauer als in Auckland, ein bisschen weiter im Norden. Ich glaube, dass diese Änderung der Ökologie durch den physikalischen Aufbruch der Erde, Staub und all diese Dinge, vielleicht einen Nuklearwinter gemacht hat. Die Sonne wurde verdunkelt, die Pflanzen konnten nicht wachsen und all diese Tiere, Mehrzahl von diesen Tieren, waren Vegetarier und sie hatten nichts zu fressen und deshalb starben die Dinosaurier und andere aus. Andere meinen, dass zu dieser Zeit ein kleiner Planet in die Erde reingefahren ist und deshalb ging viel Staub hoch, kam viel Regen runter, deshalb wurde die Sonne verfinstert, die Vegetation starb aus und all diese großen Tiere sind weg. Das Aussterben der Dinosaurier ist nicht notwendigerweise ein Zeichen der Evolution, sondern ein Zeichen dafür, dass sie in einer anderen Ökologie nicht leben konnten. Nun, morgen spreche ich in der Universität über die noch lebenden Saurier in Neuseeland. Sehr interessant zu sehen, wie ihre Physiologie und Anatomie war und warum diese Tiere, die so lang sind, noch leben können, obwohl sie Saurier sind. Nun, das nebenbei, Freunde, ich glaube, ich muss aufhören, weil die Zeit vorbei ist. Aber dieser Bericht, den man irrtümlicherweise den zweiten Schöpfungsbericht nennt, ist sehr interessant zu zeigen, wie Gott das getan hat, chronologisch im ersten Kapitel in den 6 Tagen. Wie er es getan hat, nicht chronologisch, ist in dem sogenannten zweiten Bericht, der kein zweiter Bericht ist. Nun, liebe Freunde, es ist 20 nach und ich habe den ganzen Tag geredet und meine Frau wird mir sagen, he's a talking machine. Er redet nur die ganze Zeit. Da müssen Sie auch verdauen, was ich gesagt habe. Und ich danke Ihnen für das geduldige Zuhören. Darf ich Sie noch darauf aufmerksam machen? Vergessen Sie bitte nicht dieses Buch über AIDS. Da finden Sie die psychologische und auch die medizinische Seite, was auf uns zukommt, wenn unsere Sexverhalten sich nicht ändert. Vielen herzlichen Dank für Ihre große Geduld mit mir heute Abend. Ihr guter Pfarrer, bittet, dass ich mit Ihnen bete. Ich habe Angst, vor Pfarrern zu beten, nicht wahr? Aber es ist mir ein Anliegen, wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, für dein gutes Wort, das uns Nahrung gibt für die Seele. Wir bitten dich, hilf du uns zurückkommen durch die Aneignung deines Wortes stufenweise in deine Ebenbildlichkeit. Du hast uns gemacht in deinem Ebenbild und wir bekennen, wir sind schlechte Ebenbilder. Vergib uns die Sünde. Hilf du uns erkennen, wer wir sind, dass du uns lieb hast, deine Lust hast an den Menschenkindern, dass wir dir dienen können, alle Lebtage, die du uns schenkst, und mit Freude dir dienen können. O Herr Jesus, erhöre du unsere Gebete und sei du bei uns diesen Abend, wenn wir ankommen und wenn wir unterwegs sind. So hab Dank für die Gastfreundschaft hier in dieser Kirche, in deinem Haus. Amen.